herzlich willkommen
zurück.
Zurück zu Lumberclumber Jazz. Folge 74.
Das ist die mysteriöse Folge.
Ist es die mysteriöse Folge?
Hallo.
Nein, war Quatsch. Eine Charade.
Ja, wir haben irgendwie zu wenig Mystery. Überhaupt gibt's ja nicht, ist ja nicht mehr viel übrig. Also wir lassen ja einfach sowas von die Hosen runter jede Woche.
Ja.
Kann man ja jetzt nicht behaupten, oh, jetzt machen wir mal was ganz Mysteriöses.
Ja.
Die Leute haben ja wirklich das Gefühl, wir sind einfach jetzt deren Kumpels einfach, oder?
Warum?
Also ich kriege viele Einladungen.
Ja?
Irgendwelchen Partys und Konzerten.
Wirklich?
Und so. Ja, wirklich.
Okay.
Also von Leuten, die ich gar nicht kenne, aber die uns offensichtlich zuhören, freut mich auch.
Ja.
Aber es gibt schon noch Dinge, und das sage ich euch jetzt mal, über mich, die wisst ihr nicht.
Nee. Ja.
Ihr denkt jetzt so, ihr wisst alles, aber das stimmt nicht.
Der Fokuhila ist schon so halb rausgewachsen, ne? Da müssen wir eigentlich mal nachbessern.
Ja, ich würde nochmal zu Jarek gehen, auf jeden Fall bald.
Gut. Ich wurde jetzt länger nicht eingeladen. Also ich habe das in der Frühzeit dieses Podcasts beschwertest du dich immer bei mir, dass ich immer sehr viel Feedback aus dem Umfeld bekomme.
Ja.
Aber da hat sich jetzt anscheinend, hat sich das gedreht.
Du bekommst ja nach wie vor Feedback und großes Lob, auch wie ich mitbekomme.
Ja, danke.
Für deine Expertise.
Ja, zu Recht.
Aber ich bin, glaube ich, also ich habe mich mittlerweile an die Position gespielt, gesabbelt, des guten Kumpels.
Ja, du bist der Kumpeltyp.
Und du bist so ein bisschen eigentlich, aber das hat ja auch was damit zu tun, dass du ja, wenn du auf der Bühne stehst, bist ja schon sehr nahbar und du möchtest ja eigentlich eher so eine Art Kunstfigur etablieren in diesem Podcast. Bei mir ist ja andersrum. Ich bin ja eine Kunstfigur in der Öffentlichkeit und möchte eigentlich eher so das Gegenteil mit diesem Podcast, nämlich dass die Leute die Chance haben, mal hinter die Fassade zu gucken.
Ja, völlig richtig. Ich bin so ein bisschen in der Ringvorlesung Jazz an der Online-Jazz-Universität bin ich so der unnahbare Superdekan, den alle cool finden und auch ein bisschen verliebt in ihn sind, aber der auch ein bisschen, vor dem sie auch ein bisschen Angst haben. Und du bist so der nette Sitznachbar, bei dem man auch mal abschreiben darf und mal fragen kann, was hat er da gesagt? Und wollen wir nicht nachher in die Mensa? Das ist einfach, das hat sich gedreht. Lange Zeit hatten die Leute Angst vor dir, auch wegen deinem gehörnten Aussehen. Aber das ist vorbei.
Ist vorbei.
Ja, Lambert zum Anfassen. So eine Art Streichelzoo.
Ja.
Beinahe schon.
Wusstest du, dass Shifty Shellshock gestorben ist, vor ein paar Wochen schon?
Das ist der...
Der Sänger von unserer Lieblingsband.
Butterfly Baby.
wie heißt sie noch? Crazy Town.
Nee. Crazy Town. Ja,
Crazy Town.
Ja. Rest in Peace.
Mit 49 Jahren.
Ja.
Die Geschichte war ja immer, dass die Red Hot Chili Peppers denen so ein bisschen irgendwie geholfen hätten, so von den Drogen loszukommen. Ich weiß nicht, ob das letztlich gut gegangen ist.
Ja, ich weiß, bin mir auch nicht sicher, ob ich, wenn ich jetzt von den Drogen wegkommen wollte, ob ich dann unbedingt die Red Hot Chili Peppers fragen würde.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das der richtige Umgang ist. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ja, vielleicht sollte man lieber zu Gott finden, so wie Sufjan Stevens. Hast du das letzte Album gehört? Da singt er wirklich nur noch von Gott, Jesus und Lord und Moses und Elijah.
Gut. Und so. Ja, das appreciaten wir doch, oder?
Ja. Also ich meine, der hat es ja immer schon irgendwie damit kokettiert. Ich glaube, das ist bei ihm auch so ein Ding. Der kommt jetzt nicht aus so einer Familie oder so, sondern das ist so ein Ding, um sich abzugrenzen gegen die Hippie-Eltern. So.
Ja.
Macht er einen so auf Gott.
Ja.
Gottesliebhaber und so. Aber jetzt ist es wirklich, wirklich jedes Wort... Moses, Elijah, Lord, Jesus, Gott.
Ja, also finde ich alles gut dran und ich hoffe, dass er auch demnächst seinen Weg auf die Harley findet. Ja. Oder schon eine hat. Ja. Es gibt doch nichts Schöneres, um den Lord zu worshipen, als mit seiner Harley über einen Highway zu knattern.
Ja.
Aus meinem Umfeld waren zwei Personen beim Peter Maffay-Konzert in Hamburg auf der Trabrennbahn. Und erzählten, Peter Maffay sei mit der Harley auf die Bühne gekommen. Oder zumindest mit dem Motorrad.
Das ist unglaublich.
Ja. Also, ich glaube, die perfekte Musik wäre so eine Mischung aus Peter Maffay und Sufjan Stevens.
Ja.
Das würde meinen Geschmack volltreffen.
Kennst du die Band Sorry 3000?
Nein.
Die ist gut. Das ist echt eine gute Band. Da müssen wir mal hingehen. Die sind echt sehr lustig. Die haben ein Stück, Das handelt davon, dass der Sänger der Band ein Foto, ein Selfie mit Peter Maffay hat. Und das zeigt er dann auf der Bühne. Ich habe die mal live gesehen, das war echt ganz toll. Das zeigt er dann auf der Bühne, während er dieses Lied singt, zeigt er die ganze Zeit sein Handy mit seinem Selfie. Und der Text ist irgendwie so, kennt ihr schon mein Foto mit Peter Maffay? Das bin ich und das ist er. Das bin ich und das ist er. Und das ist so der Text. Und ich glaube, der kommt jetzt auch am Mittwoch oder so. Ist letzten Mittwoch erschienen aus Erscheinungssicht dieses Podcasts. Das Video genau zu diesem Stück.
Ja. Gut.
Das ist eine gute Band. Sorry 3000. Ja, okay. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist echt sehr, sehr witzig. Gute Texte, die uns alle ansprechen. Wie zum Beispiel Selfies mit Peter Maffay.
Also klare Hörempfehlung auch an mich.
Ja.
Okay, gut.
Ja, so Slogans, die sind so, das ist nur eine Slogan-Band auch. Also können die gut, die Stadt ist schöner und so.
Ja.
Solche Titel haben
die. Ja, ich bin ja gerade mal raufgesurft. Die kommen, die schreiben in ihrer Insta-Bio Real Pop aus Sachsen-Anhalt.
Ja, genau, die sind aus Halle an der Saale.
Sachsen-Anhalt, beste Bundesland. Da kommt nämlich auch Tokyo Hotel her.
Richtig.
Ja.
Ja, ist ein reines Popland.
Ja, Sachsen-Anhalt im Kommen. Ja, finde ich gut. So, wo fangen wir heute an? Das war schwere Kost letztes Mal. Da haben wir die Synapsen richtig geknackt allerseits.
Die Synapsen haben wir knacken lassen, das muss man sagen. Wir steigen da nochmal kurz mit ein, weil da gibt es auch Nachträge. Also du hattest ja auch darauf hingewiesen schon in dem Podcast, dass in der Kriegsführung, wir reden immer gerne über Krieg, ne? Aber tatsächlich hat der Krieg auch wirklich einen entscheidenden Einfluss auf den Jazz, wie wir ihn heute kennen, und zwar aus folgenden Gründen. Also natürlich.
Du hast dein Buch weitergelesen, ja, ist richtig.
Ich habe das Buch weitergelesen, weil du hattest mich auch etwas berichtigt und meintest so, ja, der Rassismus war ja in der Kriegsführung ja nicht verschwunden. Das stimmt auch. Absolut richtig. Es gab schwarze Truppen, weiße Truppen. Die schwarzen Truppen wurden von weißen Kommandanten kommandiert oder wie das heißt, befehligt.
Ja.
Trotzdem, was wohl, also mehr als dass innerhalb der Kriegsführung, der jetzt der Rassismus überwunden worden wäre, gibt es danach schon so eine journalistische Aufarbeitung oder so einen Aufarbeitungsversuch, so Narrative zu eröffnen, wie so gemeinsam wurde der Feind geschlagen, der die Ideologie der überlegenen weißen Rasse vertritt. So, also wir haben den Hitler platt gemacht, das haben wir irgendwie zusammen gemacht als geeintes Volk. Und dann hat auch die New York Times so versucht, so Leitartikel zu schreiben, wie jetzt müssen wir aber dann auch, ne, wo wir jetzt quasi den für die freie Welt gekämpft haben und gegen diesen Rassisten, müssen wir jetzt auch vor der eigenen Haustür kehren und auch den Rassismus aus dem eigenen Land vertreiben. So, da gab es so mehrere Artikel, die es dann darin erkannt haben, so als Narrativ, ist natürlich nicht passiert. Auch die Wertschätzung, die man da so reingeschrieben hat, so von wegen, ja, wir haben gemeinsam an der Sache gekämpft, die hatte in der praktischen Lebenserfahrung dann nach der Nachkriegszeit eigentlich keine Auswirkungen. Also der Sieg über Nazi-Deutschland wäre von einer geeinten Nation errungen worden. Und jetzt müssen wir im eigenen Land den Rassismus überwinden. So, das wurde am Artikel gefordert und hat auch zu so einer bestimmten Diskussion angestoßen. Doch praktisch passierte eigentlich recht wenig in diese Richtung, auch nicht in der Jazz- und Unterhaltungsindustrie. Also in Swingbands haben schwarze Musiker immer noch sehr schwer gehabt, Karriere zu machen. Und Bebop ist dann eigentlich so der Ort für eigene Entfaltungs- und Identifikationsangebote der schwarzen Musiker. Hier soll etwas entstehen, was die Unterhaltungsmusiker nicht spielen können. Also es war zum Beispiel Thelonious Monk besonders wichtig, dass man da einen Ort schafft mit Skills und an so einem Skillset, die wirklich auch für die Unterhaltungsmusiker, die sich quasi um die Musik für die Masse kümmern, auch nicht zu erlernen ist, mal so eben. So,
ja.
Die auch dann nicht einfach so einsteigen. Das hatten wir, glaube ich, schon öfter besprochen. Also es geht da auch wirklich nicht darum, das große Publikum anzuziehen, sondern, also Gillespie sagt das sogar irgendwann, er spielt eigentlich nur noch für Musiker. Also, es ist ganz klar, so, pass auf, wenn du das hier verstehen willst, musst du zur Gang gehören irgendwie. Und in der Abgrenzung zum kommerziellen Swing für den Massengeschmack dient der Bebop nicht der Allgemeinheit zur Unterhaltung und ganz sicher auch nicht zum Tanzen. Das war auch sehr wichtig, also weil Swingbands dienten ja der Unterhaltung und in der Form, da wurde halt einfach zum Tanz gespielt. Oder ja, genau, generell halt das Anleiten so gemeinsamer Aktionen, auch das hat eigentlich mit dem Krieg und Nachkriegserfahrung zu tun. Das hat den Protagonisten des Bebops nämlich überhaupt nichts gebracht. Deswegen ja der Bebop, also um da eine eigene Identifikation zu finden. Ehrlich gesagt ist ja auch auffällig, dass bis heute Jazzmusiker sich ganz schön schwer damit tun zu tanzen. Kennst du das Phänomen auch?
Ja, Musiker allgemein, ne?
Ja, es kann ja vielleicht daher so kommen.
Ja.
dass es so ein intellektuelles Identifikationsangebot ist, also Musik, so wie wir es irgendwie kennen oder wenn wir es auch studieren oder so.
Ja.
Dass man da so denkt, man hat da, es geht hier nicht um die Unterhaltung oder so oder um irgendwas gemeinsam hier Leute zum Schwurfen zu bringen oder durch Tanz zu verbinden.
Ja. Da,
also es geht in dem Club vor allem darum, also in diesen Orten.
Ja, das sind, so einen, dass das Mintens Playhouse ist.
Mintens Playhouse, darüber müssen wir gleich nochmal reden. Ja. Darum einen Kult zu etablieren, der sich um die Verbindung zwischen individuellem Stil bei gemeinsamem Spiel dreht. Also Persönlichkeiten werden in ihren Eigenheiten angehimmelt.
Ja.
Und wie sie diese Eigenheiten in den musikalischen Kontext eingliedern. So. Also das ist etwas, das findet im Mintens Playhouse vor allem da eigentlich statt. Das ist so ein bisschen nördlich vom Central Park in Manhattan, also eigentlich in Harlem. Und diesen Ort können wir eigentlich so als Ursprung für Subkultur verstehen, wie wir sie heute eigentlich noch kennen. Also popkulturelle Subkultur, wie wir sie alle aus unseren Lieblingsszenen kennen, ist eigentlich so im Mintens Playhouse so deutlich wie nie zuvor zu erkennen. Es entsteht nämlich neben der fortwährenden Entwicklung der Musik eine eigene Mode, so mit so ganz kantigen Anzügen und Hornbrillen und sehr speziellen Bärten. Auch der Begriff des Hipsters taucht da irgendwie auf, den wir auch heute dann später irgendwie wiederentdeckt haben. Und es gibt so eine eigene Sprechweise mit Begriffen wie Homeboys und Babes und so.
Ja.
Und das ist ja etwas, das kennen wir bis heute eigentlich aus Subkultur. So, ne? Eigentlich Orte, Mode, Sprache und Musik, so das gehört alles irgendwie immer so zusammen. Also das kann man anwenden heute ja noch auf Techno, Hip-Hop, Hamburger Schule, wenn du willst.
Ja.
So, das ist etwas, was wir da in diesem wirklich dann doch recht kleinen Kreis um das Mintens Playhouse irgendwie dann ganz gut beobachten können. Mhm. Auch ist der Bebop als Begriff eher journalistisch geprägt. Also das ist eigentlich auch wie eine Hamburger Schule, obwohl der Begriff als Verständigung über die Stücke zwischen Gillespie und seinem Publikum stammt, die halt wirklich dann sich wohl damit ausgetauscht haben. So, kannst du das nochmal spielen?
Ja.
Also so wurde teilweise über irgendwelche Stücke geredet und das haben Journalisten aufgeschnappt und das dann halt so benannt. Das ist natürlich nicht unbedingt selbst gewählt. Dann natürlich die Erkenntnis der Protagonisten, dass sie sich nicht in die Schublade pressen lassen wollen und auch sich dann irgendwie wieder davon distanzieren. Das kennen wir ja eigentlich auch so. Sobald es dann irgendwie so ein bisschen mehr Leute darüber sprechen und es so ein Ding wird, dass halt die Leute, die es dann mitgeprägt haben, sagen so, nee, eigentlich bin ich doch mehr. Also Gillespie begräbt eigentlich den Bebop für sich und findet es so auch so befremdlich, dass 1949 mittlerweile alle aussehen wollen wie er und seine paar Kollegen. Also das ist vielleicht Tokotronic 50 Jahre später vielleicht mit dieser Trainingsjacke ähnlich gegangen.
Ja.
Naja, wichtig ist jedenfalls, und da, das ist so eine Gemengelage von der Stimmung her, ne? Also deswegen hat der Krieg jetzt nicht unbedingt, wie ich letztes Mal angedeutet habe, mit diesem, das ist irgendwie das Achtelgewitter oder so, dass das ungefähr so einen Einfluss auf den Sound gehabt hätte. Also das gibt's auch, die Theorie, aber das ist gar nicht so, sondern eigentlich diese Gemengelage der Stimmung, dass es halt eigentlich nach wie vor Identifikationsangebote gebraucht wurden, so um sich abzugrenzen gegen den Mainstream, gegen die Swingbands, die natürlich von weißen Musikern dominiert wurden. Und da war es wirklich schwer, Karriere zu machen. Und das im Zusammenhang mit so einem Moment, aber wie gesagt, es gab diese Artikel, es gab so ein Verständnis dafür, dass es doch irgendwie gehen könnte. Man könnte doch für eine gemeinsame Sache, für eine gemeinsame Zukunft, für eine freie Welt, damit wurden ja auch Leute rekrutiert oder für den Krieg motiviert, ne? Für eine freie Welt zu kämpfen, also damals wie heute. Das gab es damals auch schon und wenn du dann halt in der Praxis das nicht so richtig wiedererkennst, da entstand halt diese Stimmung, wo es den Bebop einfach brauchte. So als
nochmal jetzt zu diesem ganzen Kriegsthema, wenn man das nochmal so ein bisschen unterfüttern will. Es gibt natürlich auch in der Entwicklung des amerikanischen Jazz so bestimmte sozioökonomische Faktoren, die ganz direkt mit dem Krieg zu tun haben. Wir haben einerseits natürlich durch die Kriegswirtschaft eine Krise der Unterhaltungsindustrie in den 40er Jahren. Also die USA treten erst 42 in den Zweiten Weltkrieg ein, ne, oder 41 mit Pearl Harbor, dem Angriff auf Pearl Harbor durch die Japaner, sind vorher gar nicht im Krieg. Wir haben eine ökonomische Krise durch den Krieg. Wir haben eine ganze Menge Musiker, die eingezogen werden, ne, die dann nicht in diesen Orchestern spielen. Ja. Und wir haben, ja, das ist ganz interessant, das ist 42 bis 44, gab es den sogenannten Recording Ban. Das war ein Boykott der amerikanischen Musikergewerkschaft, also quasi so ein Streik der Musikindustrie. Wir haben auch aus den Jahren 42, 43, 44 relativ wenig Aufnahmen aus den USA. Da ging es auch zum Beispiel darum, dass bestimmte Rohstoffe für Platten, Schellack und sowas, rar wurde, weil das in der Kriegswirtschaft war. Und das ist aber auch interessanterweise genau die Zeit, in der sich der Jazz so ein bisschen entwickelt hat vom Swing, den großen Big Bands halt, zu so einer mehr wieder einer Combo-Form, also das heißt weniger Musik auf der Bühne, und dem Bebop, der vielleicht sich auch entwickeln konnte, These von mir, in so einem kommerziellen Vakuum. Also ein Jazz, der weniger kommerziell und massentauglich ist, kann sich vielleicht in einer Zeit entwickeln, in der das kommerzielle, wie sagt man, die Möglichkeit, kommerziell Musik zu machen, sehr begrenzt war.
Ja, wobei da werde ich auch nicht so richtig schlau. Also, weil irgendwie ist es etwas, was sich abgrenzt von der Kommerzialität. Auf der anderen Seite ist es schon etwas, was ja durch die Mode, die nachgeahmt wird, und die Sprache, die nachgeahmt wird, auch etwas, was dann irgendwie doch in aller Munde ist. Und vor allem in New York, man sagt dann irgendwie in L.A., wäre das nicht so richtig angekommen. Also da war Charlie Parker auch nicht so angesehen wie in New York. Ja. Die haben den da nicht so richtig verstanden.
Wobei Charlie Parker, glaube ich, auch mal es gibt eine Albumaufnahme, die er in Los Angeles
gemacht hat. Ja, ja, genau. Darauf wird auch Bezug genommen im Buch. Und dann wird aber auch gesagt, da muss der wohl auch komplett voll gewesen sein und so. Und es gibt Leute, die meinen, das wären so seine beste Aufnahme. Er musste gestützt werden bei der Aufnahme, die er in L.A. gemacht hat. Und es gibt Leute, die meinen, das wäre eigentlich das Beste, was er je aufgenommen hat, so, weil es halt so eine Ursprünglichkeit hat, so. Ja. So, weil er wirklich einfach nicht mehr denken konnte. So.
Ja. Wobei man über Charlie Parker auch sagen muss, der hat wahrscheinlich auch sehr viel besoffen geübt. Was ihm dann erleichtert hat, auch besoffene Plattenaufnahme zu machen.
Ja, und in L.A. hat das jetzt irgendwie nicht die große Runde gemacht. Da die Aufnahmen waren jetzt irgendwie auch kein kommerzieller Erfolg oder so.
Ja, also wir sprechen über diesen Bebop. Und irgendwie, wir kommen ja immer wieder an beim Bebop. Bebop, 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 hier und da. Warum eigentlich immer Bebop? Warum ist das so wichtig?
Ja, er bietet Möglichkeiten für so eine individualistische Entfaltung oder Entwicklung. Und das hat auch viel mit Rhythmus zu tun.
Ja, aber warte, also nur um mal jetzt so die drei Nicht-Jazz-Freaks abzuholen.
Ja,
wir sprechen,
hol sie mal ab.
Du hast ja einen Bachelor im Hauptfach Klavier im Gegensatz zu mir und sitzt an so einem schönen Flügel. Kannst du mal irgendwie was spielen, was Bebop ist? Oder mal sagen, was macht diesen Bebop aus?
Das ist die bekannteste Komposition. Scheiße, ich hätte die mal üben sollen, hätte mich mal darauf vorbereiten sollen. Das ist die bekannteste Bebop-Komposition, Donna Lee, die basiert auf einem Stück, das über ein...
ich glaube, Indiana, oder?
Wie heißt das
auch? Indiana?
Indiana,
ist
genau.
Indiana?
Ja.
Genau, und Indiana ist eigentlich ein
was dort passiert, ist, dass Harmonien hinzugefügt werden und die Melodien so verkompliziert werden, dass man sie mal eben, wie man sie hat, nicht so komplett aus dem Off mal eben reproduzieren kann. Da muss ich kurz mal hinsetzen, um das zu üben.
Ja.
Und diese Zeit hatten natürlich viele Swing-Musiker nicht, weil sie mit ihrer Karriere beschäftigt waren.
Ja, genau. Also Bebop, charakteristisch für Bebop, komplizierte, also in Anführungszeichen, Melodien, die bestehen aus langen Achtelketten, die auch sehr viel so Akkordbrechung beinhalten und Chromatik.
Ja.
Bisschen, also gab es vorher auch, nur mehr. Mehr davon. Ja. Bebop ist eigentlich von allem mehr. Mehr Noten.
Zum Beispiel in der Phrase. Also dieses. Das benutzt halt irgendwie immer wieder so da drin, auch in der so lautmalerisch, wenn man es so nachmacht.
Ja, ja.
Und es ist eigentlich durch die, in erster Linie mal durch die Harmonien, durch diese wirklich Verkomplizierung der Harmonien sollte eigentlich so eine harte Kante geschaffen werden. Das ändert sich dann so ein bisschen im Hardbop, wo es eigentlich sich wieder mehr auf die Melodien konzentriert. Ja. Und auch, was in Hardbop auch wichtig ist, dass der Blues eigentlich wieder so einen intellektuellen Wert eigentlich bekommt.
Ja, da sind wir so ein bisschen 10 Jahre später, genau.
Da sind wir so ein bisschen 10 Jahre später. Das fängt im Bebop auch schon an. Ja. Also diese, du hast ja auch sozusagen die Blues, den Jazz-Blues, der entwickelt sich ja eigentlich auch im Bebop. Der Jazz-Blues ist eigentlich eine Blues-Form, die aber auch komplizierter als die normale Blues.
Genau, da gibt es ja zum Beispiel, also der Blues ist.
Ja.
Fällt nochmal ein Akkord rein und. Und dann macht Charlie Parker sowas. Ja, wenn ich das auswählen könnte. Das heißt, wie heißt denn das? Blues for Alice.
Ja.
Ein Stück, da macht ist es nicht, sondern. Also, wie man hört, da werden Akkorde eingefügt, zusätzliche Akkorde, damit es noch komplizierter ist.
Genau. Und
man noch
immer mehr Akkorde,
geiler
noch mehr Akkorde
abknattern kann.
Ja.
Denn natürlich das Schönste am Bebop ist, wenn es möglichst viele Akkorde sind, damit man möglichst mehr von allem spielen kann. Mehr Achtelketten, mehr Akkordbrechung, mehr Chromatik, mehr Tempo. Es ist alles schneller, viel schneller. Oder?
Ja, genau, das ist auch wichtig, das angehobene Tempo.
Genau, Tempo und auch Formen lösen sich auf. Während jetzt Pianisten vorm Bebop auch gerne noch im Stride-Stil begleitet haben, wird im Bebop nur noch werden Akkorde reingelegt.
Ja.
So freie Akzente, es ist alles wilder. Und warum wir so viel über Bebop sprechen, ist, dass Bebop so ein bisschen eine Zäsur ist, ab der man von sowas wie Modern Jazz spielt.
Ja.
Das heißt eigentlich, das, was man heute so hört an Jazz in Abgrenzung zum Oldtime Jazz, den die in, also zumindest in Europa eher so die Rentner am Sonntagvormittag machen, beim Jazz-Frühshoppen, ist der Bebop irgendwie auch bisher die Basis für diesen ganzen akademischen Jazz.
Ja, genau.
Da geht's los. Also nur um nochmal klassisch zu stellen, warum wir eigentlich so viel über Bebop reden.
Ja, genau. Also es ist.
Weil da geht's
so
eigentlich los.
Mit dieser Intellektualisierung, der, wie du sagst, Akademisierung von Jazzmusik und so, das ist eigentlich so ein bisschen die Grundlage, das hast du ganz richtig dargestellt.
Ja.
Und das ist auch absolut gewollt. Also, wie gesagt, also der Bebop hat das mit absoluter Absicht gemacht, gerade um sich abzugrenzen gegen so kommerzielle Swingbands, weil sie in denen halt einfach nicht stattfinden konnten, die Musiker.
Ja.
In der Form. Und es ging wirklich, also wie Monk sagt, es geht etwas zu schaffen, was die Weißen nicht spielen können. Das hat Monk wirklich so ausgedrückt.
Ja, also genau. In-Group auch dabei, Szene, geheimes Wissen.
Ja.
Sachen, die auch für Szenen wichtig sind. Auch später im Punk und im Hardcore, im Hip-Hop. Ne? Und interessanterweise, der Bebop wurde viel rezipiert, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit so amerikanischer Beatnik. Literatur. Also sowas, viele Leute kennen Jack Kerouac mit seinem Buch, das heißt On the Road im Original, unterwegs, glaube ich, in der deutschen Übersetzung.
Mhm.
Die Protagonisten in diesem Buch zum Beispiel, die hören Bebop.
Ja.
Das sind sozusagen Beatniks, Hipster, die sind da Teil einer Szene.
Ja, genau. Was halt auch individualistisches Potenzial birgt, ist tatsächlich die Gestaltung von Rhythmus. Denn wo wir Jazz-Rhythmus vorher kennenlernen, ist mit einem straighten Four-on-the-Floor-Beat eigentlich, so wie wir es aus dem Techno heute kennen.
Also wieso ist der später nicht mehr Four on the Floor?
Ja, im Bebop entwickelt sich das über Kenny Clarke und Max Roach eigentlich weg von der treibenden Kraft der Kickdrum hin zur treibenden Kraft auf dem Rightbacken mit der rechten Hand.
Also du sprichst von Schlagzeugern, ne?
Schlagzeugern. Ein absolut wichtiges Moment in der Bebop-Kultur ist nämlich genau die individuelle Entfaltung der Schlagzeuger, die erkennen, dass man sowas wie Kickdrum und Toms eigentlich für so eine Akzentuierung benutzen kann.
Mhm.
Wir hatten vorher eigentlich eine durchgehende Kickdrum und dazu boom. Das ist so der typische Swing-Groove, den wir haben. Und da spielt die Synkope ja auch schon eine wichtige Rolle, ne? Also für die Wiedererkennung des Rhythmus sozusagen, das ist immer der kurze Schlag vor den Downbeats, ist sozusagen das, was den Swing ausmacht.
Mhm.
Und Kenny Clarke ist eigentlich so derjenige, der erkennt so, Moment mal, ich kann die Kickdrum ja einfach für was ganz anderes verwenden, weil macht ja der Bass eh schon. Der macht ja unten eh auch schon die Viertel.
Ja.
Das heißt, wofür die Kickdrum dann verwendet wird, ist eigentlich eher so für so Ausfälle, akzentuierte Ausfälle auf den Offbeats oder je nachdem, wo man sie halt gerade gestalten will. Also so eigentlich individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die man halt auf den Trommeln verwendet. Und natürlich, was halt auch wichtig ist, ist, dass du mit der rechten Hand natürlich viel mehr eine viel größere Kontrolle hast über die Koordination. Das heißt, der Rhythmus entwickelt sich auch im Bebop eigentlich weiter zu so einer ganz individuellen Gestaltung. Du kannst halt auf einmal Das macht jeder Schlagzeuger auf einmal ein bisschen anders,
ja,
und hat dadurch wieder die Möglichkeit, so sein ganz eigenes Ding zu machen und es in die Gruppe einzubringen. So. Und auch da geht es natürlich immer wieder darum, wer kann das am besten? Wer kann das vielleicht sogar so kompliziert, dass es manche Leute gar nicht verstehen, wo denn jetzt hier die Eins ist und so. Das entsteht auch da, so, dass man da wieder Möglichkeiten hat, andere Musiker, die halt nicht so geil sind, auszuschließen. So. Diese Art und Weise, wie halt sozusagen Becken heute noch im Jazz gespielt werden, so, das ist ja auch etwas, was mich nach wie vor begeistert.
Ja.
Also diese Möglichkeiten, da wirklich alles mitzumachen in der synkopischen Akzentuierung. Hat ja immer sowas von Progression, so einem Fortschreiten, so, ja, wo jeder sagen kann, da geht er seinen eigenen Weg und trotzdem geht es immer voran. So.
Es wird natürlich ein bisschen weniger tanzbar dadurch, ne?
Das ist absolut richtig und auch absolut wichtig. Das hatten wir sowieso eben schon gesagt. Genau. Es geht ja genau darum, absolut nicht zu tanzen. Die Leute sollen nicht tanzen. Zu Bebop wird nicht getanzt, es wird angehimmelt, zugehört und ehrfürchtig gelernt. So, was da gespielt wird. Ja,
weil das ist nämlich aber ganz interessant, das hat ja auch technologische Gründe. Also man muss sich überlegen, ein Schlagzeug, wie wir das heute kennen, ist ja keine neue Erfindung oder sowas. Also irgendwas, was plötzlich im Jazz da war oder im 20. Jahrhundert. Sondern ein Schlagzeug ist eigentlich folgendes. Man hat alle Instrumente aus der Marching Band, die große Trommel, die Snare Drum, das Becken. Man stellt die einfach alle auf einen Haufen und setzt da jemand vor und der spielt dann einfach alle Instrumente gleichzeitig. Ganz wichtig dafür ist das Bassdrum-Pedal.
Ja.
Das ist eigentlich das Erste, dass man diese große Trommel, die da im Spielmannszug jemand so ulkig vor sich hängend hat, dieser große Reifen,
ne?
Dass man den plötzlich nicht mehr haut, bum, 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 sondern den konnte man dann mit einer Fußmaschine spielen, mit so einem Pedal, puff, 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 mit dem Fuß. Seht ihr jetzt nicht, wie ich meinen Fuß aufstampfe? So.
Ja.
Und zur gleichen Zeit war es auch so Kontrabässe waren noch nicht so gut verstärkt. Man hatte Darmsaiten mit einer irrsig hohen Seitenlage, um irgendwie auf diesem Kontrabass einen lauten Sound zu erzeugen. Und der wurde gedoppelt mit dem Bassdrum-Pedal. Bum, 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 dum, 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 dum.
Und das eigentlich um unten dicht zu machen.
Genau, quasi, ne? Das ist der Sound des frühen Jazzes. Jetzt kommt das Bassdrum-Pedal. So, jetzt gibt es aber noch was mit Technologie zu tun hat. Nicht nur kann der Kontrabass dann auch irgendwann verstärkt werden, mit dem Mikro und so erstmal und dann mit dem Tonabnehmer. Es kommt zu folgender Entwicklung, nämlich die Charleston-Maschine.
Was ist das?
Eine Charleston-Maschine ist eine Hi-Hat.
Okay.
Die Hi-Hat ist nämlich dieses kleine Becken, was man dann auch wieder mit einem Fuß treten kann. Hm. Und das ist das, wenn ihr mal verloren im Jazzclub seid und nicht weiß, wo der Takt ist. Bis heute in den meisten Standardspielweisen von Modern Jazz treten Jazz-Schlagzeuger auf die 2 und die 4 diese Hi-Hat.
Ja, genau.
Man hat immer ein Tschick, Tschick. Ne? Das ist auch was im Bebop kommt.
Ja.
Man kann diese Hi-Hat treten auf 2 und 4, lässt die Bassdrum weg, der Kontrabassist dudelt durch und plötzlich hat man mehrere Gliedmaßen frei.
Genau. Und darum geht es ja auch. Also was dann im Bebop auch entdeckt wird, ist ja, ne, dass quasi du hast 4 Gliedmaßen, die du alle unabhängig voneinander eigentlich koordinieren kannst, wenn du es kannst. Also, ne, dass du halt jeder, so eine Art Polyrhythmus, du kannst mit jedem Gliedmaßen einen eigenen Rhythmus spielen und das wieder miteinander verbinden. Du hast auf einmal eigentlich 4 Musiker.
So, ja.
Also, ne, wie du ja eben gesagt hast, es kommt ja auch genau daher, dass es eigentlich so zusammengetan wird. Ein Instrument, was vorher 4 gemacht haben, kann man jetzt alles auf einem machen.
Ja.
Und da sind dann schon die besten Schlagzeuger, die sich dahingehend auch entwickeln, also eine größtmögliche Koordination zu haben. Max Roach gehört dazu, den wohl wichtigsten nach Kenny Clark und in der Zeit. Und naja, auch was dadurch auch irgendwie entsteht, ist so ein Wegkommen von so Narrativen wie richtig und falsch. Denn es geht jetzt gar nicht mehr darum, diesen Swing-Rhythmus immer genau richtig zu spielen.
Mhm.
So. Sondern du hast auf einmal, genau, eher hin, bewegt es sich hin, auch da wieder zu dieser Individualität. Du kannst ihn so eigen interpretieren. So. Und es geht eigentlich eher darum, natürlich in dem musikalischen Kontext irgendwie mit Menschen zu spielen, die dich da noch verstehen.
Ja.
So. Aber auch super ist es natürlich, wenn du ihn so spielen kannst, dass ganz viele Leute ihn nicht verstehen.
Ja.
So. Also geht's wirklich um beides. So. Das ist gerade im Rhythmus etwas, das wird da so so deutlich wie eigentlich in keinem anderen Instrument. Ja. Und das Ganze durch die synkopierte Gestaltung von Rhythmus, also die akzentuierten Offbeats, die sich mit der rechten Hand sehr gut kontrollieren lassen.
Genau, was man sagen muss natürlich, der Standard-Jazz-Beat, wie der heute auch noch gelernt wird, braucht vor allen Dingen zwei Gliedmaßen. Nämlich der linke Fuß bei Rechtshändern, der die Hi-Hat auf 2 und 4 schlägt, und das Becken, was ding, zicke, ding, zicke, ding, zicke, ding, zicke, ding, zicke, ding macht, ne? Genau. Und die anderen beiden Parameter, Snare kommentiert, Kickdrum kommentiert.
Ja.
Snare natürlich irgendwie in der Praxis deutlich mehr als die Kick. Genau. Aber auch da haben wir sowas wie einen Basic-Rhythmus. Ja. Es wäre jetzt falsch zu behaupten, dass Jazz-Drumming vorher irgendwie simpel war.
Nö, nee, war es also nicht.
Jazz-Schlagzeug war vorher schon hochvirtuos.
Ja.
Und auch frühe Stars des Jazz sind Schlagzeuger. Also Gene Krupa, der Schlagzeuger von der Benny Goodman Band, hat sich dann auch bei Zeiten mal duelliert mit Chick Webb. Chick Webb ist von der Chick Webb Big Band, glaube ich, hatte seine eigene, Buddy Rich natürlich.
Ja.
Ich meine, glaube ich, gar nicht, nee, genau, Buddy Rich hat sich, glaube ich, nämlich duelliert mit Chick Webb. Ah, das recherchiere ich nochmal und liefere nach. Chick Webb, ganz interessanter Schlagzeuger, der leidete nämlich unter, oder leidete, weiß ich nicht, also doch leidete, weil er auch starke Schmerzen hatte, unter Kleinwuchs.
Ja.
Und ist ein völlig irre, gibt's auch ein paar Videoaufnahmen, Fotos. Der war der virtuose Schlagzeuger seiner Zeit in den 30er Jahren. Zu dem wirklich alle aufschauten, weil der da, dieser ganz, ganz kleine Mann hinter seinem riesen Schlagzeug saß und da die seine Band vor sich hertrieb.
Ja.
Also auch immer ein Anspieltipp.
Chick Webb. Ja, ich würde aber schon sagen, dass natürlich die Funktionalität von des Schlagzeugspiels eine andere war vor dem Bebop. Also, und darum geht es ja auch, ne? Die hatte schon noch durch diesen treibenden Beat auf der Kickdrum hatte sie auch die Funktion, Leute zum Tanzen zu bringen.
Absolut.
Ja. Und das ändert sich dann damit, weil darum geht es geht nicht mehr darum, zum Tanzen zu bringen, sondern das Schlagzeug bekommt eine ganz eigene Funktion,
so, ja,
die neu ist im Ensemblespiel.
Weil es auch nicht um Tanzen geht, genau. Also genau. Natürlich, diese großen Schlagzeuger, Gene Krupa, Buddy Rich, Chick Webb, sind meistens Big Band Schlagzeuger, die zum Tanz aufgespielt haben. Da wurde Lindy Hop getanzt, Charleston, waren Tanzveranstaltungen.
Das ist ja wie heute. Geh mal in den Techno-Club, du brauchst die Kickdrum.
Ja,
du
absolut.
Die muss durchgehen, damit sich dein Körper bewegt. So, sonst kommst du gar nicht auf die Idee.
Ja.
So, gerade zu tanzen.
Absolut.
So, also es ist eigentlich, kannst du es 1:1 übersetzen mit so Techno-Musik.
Ja, also auch diese frühen Jazzclubs der 30er, das Savoy oder sowas in Harlem. Ja. Das waren Vorläufer des Berghains quasi. Das waren Tanzlokale. Da ist man hingegangen, da hat die Hausband gespielt und es wurde getanzt. Das ändert sich hier.
Genau.
Finden wir das eigentlich gut, diese Entwicklung? Oder ist der Jazz da falsch abgebogen?
Nee, finde ich gut.
Okay.
Finde ich gut.
Weil du nicht tanzen magst.
Ja. Ja, nee, ich höre lieber zu beim Jazz, das stimmt. Ich will dazu nicht schwufen, aber ich bin natürlich jetzt auch dementsprechend sozialisiert.
Ja.
Also ich habe den Jazz nie als Tanzmusik kennengelernt. Vielleicht ist das so, haben sich Leute aufgeregt, die meinen, was soll denn der Quatsch? Ich will hier ordentlich schwufen. Was soll dieser Blödsinn? Ja. Art Blakey tatsächlich ist auch dabei geblieben. Der hat auch in den Hardbop noch hinein eigentlich oft seine Kickdrum durchgeballert.
Ja. Ja, das gibt's auch heute noch manchmal. Also auch moderne Schlagzeuger, wenn die so altes Repertoire spielen oder so, wenn man so ein bisschen ältere Sachen spielt, dann machen das auch viele Leute. Es ist auch ein ganz guter Sound.
Es ist ein guter Sound. Also es klingt dann natürlich, ne, die Aufnahmequalität verbessert sich und dadurch kannst du den Unterschied klar machen. Ich finde auch bei Jazz Messengers, es ist schon echt ein Heavy Beat. So.
Ja. Ja,
das
ja,
ist schon was anderes als das, was passiert denn nach dem Bebop so um Miles Davis herum oder so passiert.
Ja, ja.
Das ist ein anderes Verständnis von Rhythmus.
Ja.
Und finde ich aber auch sehr gut. Also die ganzen frühen Art Blakey-Alben sind alle bedingungslos zu empfehlen. Da geht's echt ab.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist aber auch bis heute so, dass so Jazz-Festivals bis heute das Problem haben. Also falls ihr mal bei einem Jazz-Festival wart oder dem Ape Jazz oder Jazz Ahead oder wie heißt X-Jazz, da müssen dann zur später Stunde doch irgendwie immer tanzbare Bands spielen.
Ja,
ja. Kommt Meute.
Da kommt
die Gruppe Meute oder die Gruppe Jazzanova.
Ja, richtig.
Um dann nochmal, damit die Leute so ein bisschen funky
schwurfen können.
Ja, genau. Ja, weil das ist was der Jazz irgendwie dann doch nicht mehr kann.
Ja.
In der Form, also der, sagen wir, der purere Jazz, der jazzigere Jazz, sag ich.
Ja.
Was ist schon Jazz? Das ist ganz, ganz interessantes Schlagzeug-Ding. In der Rock- und Popmusik kennen wir das ja, wenn ein neuer Teil kommt, da wird ja oft ein Becken geschlagen. Also auf der Hi-Hat Da wird das Becken auf die 1 gehauen im Rock, ne?
Ja.
Oder im Pop. Im Jazz wird das Becken ja oft auf die 4 geschlagen.
Stimmt.
Zing, zick, zing, zick, zing, zick, zing, zing. 1, 2, 3, 4, 1, check, check, ja. Check, 3, 4, 1, 2, 3, 4, check. Ne? Ja. Auch auf 4. Warum?
Weiß ich nicht, erzähl mal.
Ja, das hat nämlich eine Geschichte. Bevor es das Bassdrum-Pedal gab, gab es ja auch schon, ja, ich weiß nicht, ob, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das Bassdrum-Pedal, wann das genau kam, aber vorher gab es ja zumindest so Ragtime-Bands oder so Jazz-ähnliche Tanzbands, wo ja. jemand noch mit der Hand die Bassdrum geschlagen hat. Also meistens bum, 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 dann und dann. Ja. Was weiß ich, oben mit der Hand noch ein, ah, so ein kleines Becken ja. geordnet. So.
Und da und war jetzt, dann einfach Platz.
Ja, na, auf die Moment, 4. Ja, genau, auf die 4. Weil du musstest ja. mit der 1 mit dem Schläger ja wieder auf der Bassdrum sein.
Ja, ja, natürlich.
Boom.
Ja.
Deswegen ist es auf, deswegen stand dann so ein kleines Becken, sagen wir mal, ich hau mit der rechten Hand auf den, von rechts nach links auf diese große Trommel, die vor mir steht. Und links steht ein Becken. Deswegen steht die bum, tsch, bum, tsch, bum, tsch, bum, bum, tsch, bum, bum. Ja, ja, es ist tatsächlich eine motorische Überlegung, dass das Becken auch anders jetzt als in der klassischen Symphonie, wo dann das, da wartet man ja, wenn man Schlagzeuger ist, gerne mal 148 Takte, dass man einmal das Becken auf die Eins hauen kann und hat dann schlaflose Nächte vorher und nachher. Je nachdem, ob man getroffen hat. Genau, deswegen ist das Becken oft auf der 4 in Jazz und jazzverwandter Musik.
Ja, interessant, ist gut. Ja. Aber genau, das ist ja ähnlich, es hat einfach motorische Gründe. Ja. Das ist ja ähnlich, wie sich das Schlagzeug generell dann entwickelt hat. Ja, also
absolut.
Mit, man auch gemerkt hat, Mensch, das Fortlaufende, das Treibende, das kann ich auch auf dem Becken machen. Ja. Dadurch kann ich aber auch viel besser kontrollieren, was sozusagen auf den Synkopen passiert.
Ja.
Und auf einmal ändert sich die Musik so grundlegend, also über den Rhythmus.
Ja.
Das ist schon irgendwie interessant.
Klar. Also keine E-Gitarre ohne Verstärker oder sowas. Ja. Kein Techno ohne 909 Drumcomputer. Also immer wieder ist auch Technologie wichtig für Musik. Also keine Beethoven-Klaviersonate ohne das Hammerklavier, was das Cembalo abgelöst hat.
Ja. Ne? Wusstest du übrigens, dass, ich habe das gelesen, dass der Art Blakey eigentlich Pianist war?
Nee, wusste ich nicht.
Ja, der war eigentlich Pianist. Der hat am Anfang auch Klavier gespielt. Aber der wurde vom Clubbesitzer mit einer Waffe bedroht, damit Errol Garner spielen könnte.
Sehr gut.
Und dann hat er gesagt, ah, okay, dann spiele ich lieber Schlagzeug. Okay.
Ja, das finde ich auch gut. Ich finde, also das ist ja leider so ein bisschen raus aus der Musikszene, dass auch mit Waffengewalt mal irgendwie musikalisch was durchgedrückt wird.
Ja, ja, ja. Ist mir selten passiert jetzt.
Ja, mir auch selten passiert. Es ist wohl so, ich weiß nicht genau, es gibt so, das müsste man, hier recherchiere ich auch nochmal nach, es gibt wohl so eine Geschichte, dass Sidney Bechet, also ein, auch übrigens auch einer aus der Gruppe der Kreolen, ein New Orleanser Klarinettist, war in Paris und hat dann wohl auch aufgrund eines Streites mit einem Mitmusiker, wollte er den erschießen und hat dann aber daneben geschossen und wohl eine Passantin getroffen.
Okay, krass. So, aber so, ich meine, war so nicht Mingus auch immer so, dass er sich mit einem prügeln wollte und es da irgendwie zu lebensbedrohlichen Situationen kam?
Ja, bei Mingus gibt es auch so eine Story, dass er irgendwie seine Schrotflinte dabei hatte oder sowas.
Ja, ja, genau.
Das recherchieren wir nochmal.
Das muss man nochmal recherchieren. Aber
gibt's ja, ja, da gibt es also... und da gibt es übrigens aber auch eine Geschichte, habe ich das hier schon mal erzählt, dass wie Johann Sebastian Bach beinahe mal jemanden mit einem Degen erdolcht hat.
Johann Sebastian Bach?
Ja.
Der Bach, der Übervater.
Ja, ja, also Johann Sebastian Bach war, glaube ich, das war in, nee, da war er in Arnstadt.
Der ist ein Mörder.
Nein, der hat es dann nicht gemacht.
Ah, okay.
Und in Arnstadt, der war Kantor, also Organist und Kantor, hatte auch Schüler. Und dann hatte er den frechen Fagottschüler Johann Geiersbach. Mit dem es dann nachts zu so einem kleinen, auf dem Dorfplatz wohl zu so einem kleinen Beef kam, wie würde man heute sagen, eine Auseinandersetzung. Und Bach kam gerade vom Dienst und hatte noch seinen Zierdegen umhängen. Und war dann versucht, so überliefern das auf jeden Fall Bach-Biografen, den Geiersbach aufzuspießen. Kam dann irgendwie nicht dazu. Wird aber, findet sich wohl in mehreren Bach-Monographien beschrieben, ist überliefert. Nachdem Bach hat den Geiersbach nämlich als Zipfelfagottisten beschimpft.
Das ist auch gemein.
Ja, genau. Ja. Genau, hier habe ich es. Warte, ich habe es gekonnt. Der Zipfelfagottist gibt Bach ein paar Ohrfeigen, der wehrt sich, sie schubsen einander. Bach zieht den Degen, den hat er wegen seines Konzerts angelegt. Mhm. Sowas gehört zur ordnungsgemäßen Kleidung bei Hofe. Geiersbach packt Bach mit beiden Händen am Arm und lässt ihn nicht mehr los. Sie rangeln, drohen zu fallen und da schreiten dann die Freunde ein.
Ah ja, danke, Freunde. Ja, wir hätten Glenn Gould nicht wahrscheinlich so, heutzutage.
Das habe ich ja von BR Classic gerade vorgelesen, ja.
Den ganzen Kult um Glenn Gould nicht, wenn, ja. Wenn der da erfolgreich gewesen wäre, ja, der Zipfeltyp.
Der Geiersbach, der Zipfelfagottist, Geiersbach, Bach damals totgeprügelt hätte oder erdolcht, entwaffnet und aufgespießt. Ja, auf jeden Fall, das ist keine Seltenheit. Musik und Gewalt gehören einfach zueinander. So wie Motorradfahren und Gott.
Ja, Gott, genau. Aber tatsächlich wendet sich ja Art Blakey von Gott ab. Also der wird ja... Der konvertiert ja zum Islam, zum anderen Gott.
Ja, gut, aber da sind wir.
Das haben viele zu der Zeit gemacht, weil das Christentum hat ja dann auch nichts Gutes gebracht über die schwarze Bevölkerung.
Nee, das ist, glaube ich, das ist diese Nation of Islam. Das ist so eine Bewegung der amerikanischen Schwarzen, glaube ich, aber auch schon aus den 20ern oder sowas. Ja. Also dann so mit so einem Peak in den 60ern in der Bürgerrechtsbewegung. Da sind viele Schwarze in den USA zum Islam konvertiert. Natürlich Muhammad Ali, kennen wir alle, den Boxer. Und auch, haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, Ahmad Jamal,
genau. Und kriegen dann alle auch andere Namen. Und das hatte auch sehr praktische Gründe.
Ja.
Nämlich, die konnten dann einfach viel besser in Hotels einchecken, wenn sie auf Tour waren.
Ah, ja. Guck mal.
Das ging auf einmal. Art Blakey hieß auch irgendwie anders. Weiß es gerade nicht. Hätte ich natürlich jetzt parat haben sollen. Ja. Aber der konnte auf einmal viel besser, so, weil er jetzt nicht mehr als Schwarzer galt, sondern als arabischer Mann.
Ja.
Konnte er besser in Hotels einchecken und konnte besser touren in den USA.
Abdullah ibn Buhayna. Ja, zum Glück habe ich Google, sonst könnte ich keinen einzigen Podcast machen. Ja, super. Nochmal zurück zum Bebop.
Ja.
Also das ist, haben wir geklärt, unser kurzer, fast 40-minütiger Nachtrag. Also Bebop und Krieg, da gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge.
Ja, genau. Der Krieg weist eigentlich darauf hin, dass man da etwas überwinden könnte, die Praxis, das praktische Leben, aber genau, bringt eigentlich da keinen richtigen Fortschritt. Daher brauchen wir den Bebop als Identifikationsangebot. Das ist eigentlich so ein bisschen die Essenz des Ganzen. Ne?
Genau, sehr gut. Ich muss noch nachtragen, dass ich habe diese erste Jazzband da aus dem Kopf bezeichnet als die New Orleans Original Jazzband. Die heißt Original Dixieland Jazzband.
Ja.
Staple, wie hieß das Stück, was ich da empfehle.
Staple. Du hast letztes Mal Staple Blues gesagt, aber...
Staple, der heißt, glaube ich, Staple Blues, ja. Ich glaube dann, ja, das ist der Livery Staple Blues. Das und Dixie, nochmal nachgeguckt, geht entweder zurück auf Dix, abgeleitet vom französischen 10.
Ja.
Das fanden die Nordstaatler witzig, dass sie dann das Land als Dixieland bezeichnet haben. Oh, aber wahrscheinlich Mason Dixon waren zwei Landvermesser. Da gibt es so eine Linie zwischen Nord- und Südstaaten. Die habe ich Mason-Dixie-Line genannt. Letztes Mal ist die Mason-Dixon-Line.
Ja, das sei dir verziehen.
Genau, das nur nochmal dazu.
Ja.
Aber ich bin ja immer noch, machen wir heute eine kleine Theoriefolge, ja? Nicht so viel Soziales. Ja.
Theoriefolge.
Ich bin ja immer noch auf der Suche nach der DNA des Jazzes oder auch, wie sagt man, der amerikanischen Musik.
Ja.
Was ist eigentlich das, was in Amerika passiert ist, in der Entwicklung des Jazz passiert ist, aber auch Blues, Country und auch alles, was heute Pop- und Rockmusik ist, Soulmusik, Hip-Hop, Techno. Was ist da eigentlich passiert, was so besonders ist, was in Europa nicht passieren konnte? Da bin ich irgendwie immer noch auf der Suche. Und ich habe eine Theorie.
Ja.
Und zwar fiel das Wort vorhin schon, die gute alte Synkope.
Mhm.
Weil ich habe mich gefragt, macht der Jazz eigentlich, oder sagen wir, diese ganze Musik, macht die harmonisch eigentlich irgendwas, was wir jetzt vorher nicht hatten? Und da komme ich zu dem Schluss, ja, und zwar in der Bluesharmonik. Das auf jeden Fall. Also,
ja. Also
nur das kurz angerissen. Wir haben einen Dur-Akkord und können darüber spielen.
Ja.
Also wir haben bluesige Intervalle.
Ja.
Klar, das ist auf jeden Fall, also der Blues ist ein amerikanischer Beitrag zur Harmonik. Ansonsten passiert in Jazzharmonik eigentlich nichts, was nicht auch woanders passiert.
Ja, also du meinst, es ist sehr europäisch geprägt eigentlich, oder?
Genau.
Die Harmonielehre des Jazz.
Die Harmonielehre, ja. Und auch, man kommt, glaube ich, schnell auf die Idee zu sagen, ja, Jazzharmonik, das sind ja so komplizierte Akkorde und so.
Ja.
Das ist ja typisch Jazz.
Ja, oder wobei jetzt müssen wir da auf den Blues nochmal kurz, da muss ich nochmal kurz einhaken, weil das ist ja schon ein entscheidend wichtiger Beitrag, der sich dann auch von diesem europäischen Sound abhebt, weil genau darum ging es ja dann auch Art Blakey oder mit der Gestaltung des Hardbops halt dem Blues eigentlich so eine Art eigene, fortwährende Identifikation zu geben, die halt auch intellektuell ansprechend ist, weil der Blues galt immer so als intellektuell nicht hochwertig oder so.
Ja.
Und genau, das ist etwas, also im Vergleich zu der europäischen Harmonielehre, da wollte, glaube ich, Art Blakey so ein Gegengewicht schaffen mit der Blue Note eigentlich.
Ja.
So als harte Kante innerhalb der Harmonien, also innerhalb der Melodien.
Ja.
Aber die trotzdem eine intellektuelle Daseinsberechtigung hat, die auch hoch einzuordnen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt auch. Aber das ist, glaube ich, nicht das Geheimnis. Also klar, wir haben diese Blues-Harmonien. Aber trotzdem, ich glaube, was die amerikanische Musik macht, und das ist ja gerade das Tolle an Amerika, deswegen ist Amerika das beste Land,
ja,
weil da Sachen passiert sind, kulturell, durch die Vermischung verschiedenster Einflüsse, Sachen passiert sind, die quasi so eine Art Superbeschleuniger für Kultur waren. Damit meine ich nicht nur die USA natürlich, jetzt, das ist jetzt polemisch, damit meine ich auch die Karibik, damit meine ich auch Südamerika. Da sind durch das Zusammentreffen der unfreiwilligen Einwanderer, der schwarzen Sklaven, der weißen Europäer aus aller Herren Länder, sind da Sachen passiert, die so nicht sich hätten in Europa entwickeln können.
Ja, das ist ja klar. Ja.
Genau. Und die auch nicht in asiatischen oder orientalischen Musikkulturen so in der Form sich haben entwickeln können und auch nicht exklusiv in Afrika.
Ja, so. Und ich meine, wir haben in der letzten Folge auch ein bisschen versucht zu erklären, inwieweit da die Unterdrückungsgeschichte der vieler Amerikaner und das Bildungsbürgertum zusammenhängt und auch Einfluss hatte auf genau diese Art von Musik, die wir so sehr lieben. Das ist auch etwas, was natürlich sehr besonders ist, also in der amerikanischen Gesellschaft.
Ja, absolut. Und ich möchte irgendwie mir ist das irgendwie nochmal aufgegangen. Also der Jazz hat verschiedenste Einflüsse. Und wir sagen jetzt auch, Jazz ist auch so ein bisschen einfach nur ein Synonym für alles, was dann zu amerikanischer Musik wird, was dann auch über Blues und Rock'n'Roll wieder nach Europa kommt und was dazu führt, dass die Musik, die wir heute hören oder mit der auch wir alle aufgewachsen sind, die diesen Podcast hören, weil sie noch am Leben sind, sie so unglaublich anders macht, diese Musik, als die Musik, die noch im 19. Jahrhundert gehört wurde.
Ja.
So. Und da gibt es jetzt verschiedene Einflüsse, die zur Popularisierung geführt haben. Wir haben letztes Mal kurz über die Minstrel-Shows gesprochen. Das ist der Blues. Der Blues, der sich entwickelt aus Work-Songs, Field-Hollers, Spirituals. Also quasi einer Musik, die die schwarzen Sklaven entwickelt haben. Auch also in Ermangelung, weil sie auch ihrer Instrumente zum Beispiel beraubt worden sind, ne?
Ja.
Also es gab tatsächlich auch einen Ban auf Drums, was ja auch interessant ist, dass man zum Beispiel in der amerikanischen Musik, also US-amerikanischen Musik, eigentlich wenig traditionell afrikanische Instrumente findet.
Ja.
Also das Einzige ist tatsächlich, das Banjo ist ein Instrument, was angelehnt ist an quasi afrikanische Instrumente, wo Saiten auf eine Trommel gespannt sind.
Ja.
Ein Banjo ist ja quasi eine Gitarre auf einer Snare Drum. Hat aber auch ihren Ursprung übrigens in diesen Minstrel-Shows, wo versucht wurde quasi ein Instrument zu finden, was so diesen typisch schwarzen afrikanischen Sound macht.
Ja.
So, das ist ein Einfluss. Dann haben wir Blasmusik, Militärkapellen. Dann haben wir europäische Klaviermusik. Wir haben diese ganzen Einflüsse, die da zusammenkommen. Und was ich irgendwie nochmal jetzt ganz interessant fand, wenn man sagt, ja, diese wilde Chromatik oder sowas, was wir jetzt beim Bebop hatten, das ist irgendwas typisch Jazzmäßiges. Ist es irgendwie nicht. Weil wir, wenn du dir, was weiß ich, die Musik von klassische europäische Musik anguckst, gerade romantische Musik, ist die voller Chromatik.
Ja.
Also, keine Ahnung, also jeder Straußwalzer.
Ja. Ja, ja, ja.
Also kein, also das war jetzt leider kein echter Straußwalzer.
Das ist bei Chopin.
Ja, genau.
Das ist eigentlich, das ist auch Jazz, wenn du so willst. Wenn du jetzt Jazz auf Chromatik reduzieren willst, das funktioniert nicht. Das haben wir vorher auch natürlich, vor allem im 19. Jahrhundert in der
Romantik. Jetzt haben wir viel. Also was ich jetzt gerade gespielt habe, war so eine leicht bemühte Improvisation und kein richtiges klassisches Stück, aber das sind so bestimmte Klischees, die ganz klar nach europäischer Klassik klingen. Das klingt überhaupt nicht nach Jazz. Ne? Nee. Interessant ist, dass zum Beispiel in den Hast du schon mal folgende Musik gehört? Sowas hier. Na, klingelt's?
Nee.
Okay, ich spiele dir mal die bekannteste Stelle von dem Stück vor. Vielleicht mal ein bisschen schneller, damit es ein bisschen fetziger ist.
Ah ja, das kenne ich.
Ja. Und da wird es auch noch chromatischer. Das ist von John Philip Sousa, Stars and Stripes Forever. Das ist das Stück, was in jedem mittelmäßigen Highschool-Film die Marching Band spielt.
Ja.
Sousa ist im 19. Jahrhundert wahnsinnig populär in den USA.
Ja.
Das ist
kein Amerikaner?
Ist ein Amerikaner, doch, doch. Ah, okay. Der ist auch der Erfinder des Sousaphons.
Ah ja.
Das Sousaphon ist so eine Tuba, die man sich umhängen kann.
Ja, also wirklich, man steigt ein ins Instrument.
Ja, genau, man steigt quasi ins Instrument ein. Und
bläst von innen raus. Genau. Ja, liebe Grüße an Jason Liebert an dieser Stelle.
Und das ist zum Beispiel Musik, die kennt jeder Amerikaner in dieser Zeit. Neben diesen Minstrel-Songs, die populär sind, wo sowas wie O Susanna oder sowas auch herkommt. Also bestimmt viele von so amerikanischen Klassikern haben nämlich auch ihren düsteren Ursprung in diesen Minstrel-Shows. Ist sowas wie Sousa, was alle hören und alle spielen. So, da habe ich jetzt, also das klingt ja irgendwie auch schon recht beschwingt.
Ja.
Ist aber ganz klar orientiert sich an sowas wie Polka, Blaskapellen, europäische Blaskapellen. Ne?
Ja.
Das ist der Sound. So, und jetzt passiert was in den USA, in den sagen wir mal, ich schmeiß mal 1899, schmeiß ich mal ins Rennen als Jahreszahl. Nämlich Folgendes ist zu hören. Sorry.
Achtung, es bleibt alles drin.
Entschuldigung, also das
viele Siebener-Akkorde.
Ja, ich hätte es vielleicht auch mal üben können. Das ist der Marple Leaf Rag von Scott Joplin aus Texas, ein schwarzer Komponist und der Ragtime-Komponist.
Ja.
Jeder. Genau.
Ist auch von
genau, falls es gerade nicht geklingelt hat, jeder kennt.
Genau, und daraus entwickelt sich ja auch eigentlich das, was wir von Art Tatum so gut lieben und kennen, das sogenannte Stride Piano.
Genau.
Also die Verbindung von Akkorden und Bass in der linken Hand.
Ragtime, zerrissene Zeit, zerfetzte Zeit. Und das ist was, und ich habe auch Kollegen mal gefragt, könnt ihr mir irgendwie ein Beispiel geben aus europäischer Musik, aus dem 19. Jahrhundert, die diese Art von Synkopierung hat.
Nee.
Ich muss das nämlich nochmal klar machen. Was hier passiert ist, das klingt für uns heute total selbstverständlich. Ne? Also da 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 a a a a da 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 Das würde ja in Europa so klingen. Oder als Viervierteltakt.
Genau.
So, oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich hätte dann vielleicht auch mal üben können vorher. Aber ja, nur mal
der,
so.
Der Rhythmus macht den Unterschied. Das genau ist das, was du sagen willst.
Denn das will ich sagen, nämlich, weil diese, diese Piano-Figuren. Wenn ich das total gerade spiele, dann ist das Musik, die kennen wir aus als Salonmusik aus aus Europa. Also auch das sind Klavier, diese Stride-Figuren spielt mit der linken Hand und da was drüber spielt. Finden wir überall bei Chopin, ja. Schumann, Liszt und sowas. Was nur jetzt passiert ist, das Klavier imitiert quasi die Polka-Rhythmusgruppe. Die linke Hand. Und darüber ist eine Melodie, die ist gegenläufig. Die hat andere Akzente als die linke Hand.
Ja.
Und das ist ein Hinweis für mich, da passiert was jetzt, was alles danach verändert. Nämlich die vorgezogene Note.
Ja.
Wer ist in gerade?
Ja.
Genau. So. Und das ist so interessant. Diese Musik ist um 1900 wahnsinnig populär in den USA und ist durch so eine Art frühe, ja, so eine Art, ja, ein Vorläufer der Schallplatte, nämlich die Piano-Walze, wird die überall populär.
Mhm.
Denn Scott Joplin bespielt Piano-Walzen, die man sich kaufen kann und dann in sein Player-Piano
abspielen lassen kann.
Ja. Ja. Das ist leider so ein bisschen so, wie wenn Papa im Auto nur eine CD im Auto hat und man immer dasselbe hören muss wahrscheinlich, ja, dass man dann da im Saloon sitzt in Texas.
Ja, die Leute werden sich gefreut haben, dass da
ja, überhaupt irgendwas kommt. Ja. Genau, man war da aber genügsamer wahrscheinlich, weil man ja wahrscheinlich hatten die jetzt auch nicht 50 Piano-Walzen, die dann jeden Tag gewechselt wurden.
Da war halt Scott Joplin.
Ja, genau. Und, also, genau. Und es gibt diese Ragtime-Musik, also deren Charakteristik diese vorgezogenen Noten sind und diese zerrissenen Rhythmen, die gibt es nicht nur auf Klavier, sondern es gibt Brassbands, die Ragtime spielen. Es gibt Ragtime-Operetten. Es gibt, also das ist eine super populäre Musik in der Zeit. Und ich glaube, also das ist jetzt auch nicht nur meine These alleine, aber ich glaube, das ist interessant, nochmal so auf den Punkt zu bringen, weil mir das klar geworden ist. Das ist, glaube ich, die Hauptzutat für alles, was wir dann später haben, ist nämlich diese Verknüpfung von synkopierten Rhythmen mit europäischer Harmonik auf europäischen Instrumenten.
Ja.
Weil es tatsächlich dieses Konzept der Synkope in der europäischen Musik so nicht gibt.
Ja, also Synkope, übersetzt nochmal kurz.
Ja, ist schwer zu sagen. Also Synkope ist ein, wir haben einen Takt 1, 2, 3, 4.
Ja, alles auf die Beats. Ne?
Ein oder
bum, 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 bum. Ja.
Sorry. Also alles, was Klassik ist, ist immer drauf. Wir haben
Auftakte. Orientiert sich an die Downbeats sozusagen.
Ja, ja.
An das, was,
ja,
an die Zählzeiten.
Genau, ja, wir haben. Muss man darauf achten. Alles, was irgendwie Klassik ist, alles, was Volkslied ist, löst sich immer zu einer Einzelnen auf. Ja. Was dann aber später der Jazz macht oder auch jede Popmusik heute ist. Also selbst ABBA. Oh Mann, wie geht das doch mal weiter? Also das ist, auch hier haben wir Mama Mia, da 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 da.
Vorgezogene
Achte,
die vor den gezählten Zählzeiten gespielt werden.
Also das ist für uns völlig normal, dass Musik so Synkopen hat.
Ja, weil die Popmusik das natürlich übernommen hat.
Ja, natürlich, genau. Und das ist allgegenwärtig. Nur, das ist tatsächlich ein Konzept, was damit zu tun hat, dieser wahnsinnig große Einfluss dieser afrikanischen, also in diesem Fall vor allen Dingen westafrikanischen Rhythmuskonzepte auf die ganze Jazzmusik oder amerikanische Musik.
Ja.
Weil es in der europäischen Musik gibt es eigentlich dieses Konzept der Synkope nicht. Es, also diese Idee, dass ein Schlag nicht auf dem Taktschwerpunkt enden könnte.
Ja, die Melodien nicht, im, also die sollten im Europa immer auf die Downbeats ja. stattfinden.
Ja, genau, oder zumindest ja. da enden. Die endet dort. Der Satz ist hier zu Ende. Der ja. Erz kann nie mal zwischen den Tönen sein. Sondern ja, er muss zwischen den Schlägen sein. Er muss ja. immer drauf sein.
Genau. Ja.
Und das ändert sich, wenn man jetzt so spricht wie wir coolen Rapper aus den 80er Jahren. Hey, hey, hallo Thomas, alles klar. Also, das ist aber, also ja. so, und das ist nämlich interessant, weil du, weil es zum Beispiel in zu westafrikanischer Musik gibt es ein Prinzip, das ist 2-3. Also ich sag tak, 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 tak. Also beziehungsweise ganz, das kennt man heute noch als Bembe-Rhythmus. Da gibt es dann so Afro-Cuban Music und so. Das ist folgender Rhythmus. Der geht so. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen verwirrend, aber wenn ich den so spiele. Da, da. Also das, was hier die rechte, die hohe Note ist. Kann ich den auf so ein 12/8 ja. spielen? Ich kann den aber auch als 3/4 spielen.
Ja.
Also überhaupt, da gibt es ein rhythmisches Konzept,
ja.
das überhaupt ermöglicht, dass Rhythmen gegeneinander laufen können.
Genau.
Oder ja, Pattern.
Das polyrhythmische
ja.
Idee
ja, eigentlich. Genau. Ja, genau. Also, und wir verstehen heute, wenn wir Polyrhythmik sagen, denken wir oft sowas wie 5/7 oder ja, ja. Gruppen aus 5/16, die über 4/4 laufen oder sowas. Oder ja. krumme Takte. Aber also überhaupt dieses Konzept, dass 3/2 läuft. Das gibt ja. es auch mal in der europäischen Klassik, aber das gibt es nicht so manifestiert. Oder in der nee. Volksmusik. Nee, also weil auch ein irischer ja. keine Ahnung, so, also kann ich, das ist jetzt kein echter Jig, sondern ja. Fantasie-Jig. Aber auch das, da haben wir auch wilde Rhythmik und sowas, aber die sind nicht, da gibt es diese Idee nicht, dass Musik, dass Melodien irgendwie zwischen den Zählzeiten starten und enden.
Ja, genau.
So, das, und das ist mir nochmal, das, so, jeder sollte, jedem sollte klar sein, wenn er das nächste Mal eine Synkope spielt, dass es das quasi vor 150 Jahren so nicht in der Form gab.
Ja.
Oder vor 200 Jahren in der Musik.
Ja, es gibt ja wirklich klägliche Versuche, dann den Einfluss dieser Musikrichtung, also des Jazz, auch in der modernen Komposition unterzubringen. Ich glaube, Messiaen oder Stravinsky haben das, glaube ich, beide versucht. Und dann haben sie auch endlos versucht, irgendwie so Blue Notes ja. in ihre Komposition einzubringen und dachten so, dann klingt das nach Jazz. Ich glaube, die haben das wirklich einfach nicht so richtig verstanden, dass es dann tatsächlich nicht nur darauf ankommt, die Blue Notes unterzubringen, sondern das ist halt wirklich ein essentieller Parameter, diese spezielle Rhythmik. Und
ja,
deswegen
genau.
klingt das, was die dann da machen, überhaupt nicht nach Jazz.
Nee.
Also nur, weil da Blue Notes drin vorkommen. Ja.
Gibt es zum Beispiel Shostakovich, Suite für Jazzorchester von 1938. Ja. Auch dieses Ganze, ich weiß, alle lieben Kurt Weill, aber ist auch alles nicht der Real Shit. Da wird das irgendwie, nee, das wird immer so, ich, also da fühle ich mich auch immer so ein bisschen alleine, dass ich Kurt Weill für überbewertet halte. Für mich klassisches One-Hit-Wonder. Ohne Mac the Knife, den Mackie Messer-Song, würden den ja auch nur Deutschlehrer kennen.
Ja. Also sind schon gute Melodien jetzt irgendwie in der Drei-Groschen-Oper, aber ich kenne auch nur die, ehrlich
die
gesagt.
Die Melodien, Lambert, Lambert, Jazz ist ja. mein Lieblingspodcast. Lieblingspodcast.
Weiß ich nicht, das ist doch, ja gut, okay.
Nee, ich finde es schon gut. Seeräuber Jenny und sowas.
Ja, die Deutschen lieben es.
Ja.
Ist
unser Mann in Hollywood.
Unser Mann in Hollywood. Für mich immer noch Wolfgang Korngold, unser Mann in Hollywood. Ich kann es nicht auch genau sagen. Aber interessant ist hier, wo du das sagst. Ne? Es gibt dann...
Das ist eine Spur, die sich zum Beispiel ganz interessant zurückführen lässt. Es war dann ab irgendeinem Punkt war... ich sage nochmal eine Jahreszahl dazu. Also wie gesagt, Aufnahmen nicht so einfach zu bekommen um 1900. Das war jetzt nicht so, dass man dann den heißen Shit in Europa gehört hat, der aus den USA kam. Was weiß ich, das war teilweise um Jahre verzögert. Was es natürlich immer relativ früh gab, waren Noten.
Ja.
Interessant ist, Claude Debussy aus Frankreich, ne? Mhm. Hat, da gibt es ein Stück, das heißt Children's Corner. Kinderecke, die Spielecke. Das ist, hat er auch tatsächlich mit dem englischen Titel Children's Corner benannt. Das ist ein Klavierstück. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Claude Debussy kannte dann, hatte dann wahrscheinlich Noten von Rack, von amerikanischen Racks. Mhm. Und hat dann ein Stück geschrieben, das heißt Gollywog's Cakewalk.
Ja.
So, können wir sicher sein, dass er wirklich Ragtime gehört hat und das keine Parallelschöpfung ist? Ja, denn ein Cakewalk ist eine Art Rack. Ja. So ein etwas langsamerer Rack. Ein Cakewalk ist ein Tanz, auch ganz lustig, kann man mal bei YouTube gucken, gibt es auch ganz interessante Videos. Der Cakewalk ist so ein Tanz der schwarzen Amerikaner, die so feine weiße Oberschicht-Leute veräppeln. Das ist also dieser Tanz ist so eine Parodie auf so feine Tänze, was dann allerdings wieder bei den Weißen auch gut ankam und dann wurden wirklich viel Cakewalks getanzt. Das sind so überkandidelte Tänze, die so ein bisschen so ein Paartanz, der so ein bisschen, ja, wie gesagt, der so eine Übersteigerung von so feine Leute höfischen Tänzen ist oder was an höfischen Tänzen dann, was weiß ich, dann irgendwie in den Südstaaten noch übrig war. Genau, und er nennt sein Stück Gollywog's Cakewalk. Gollywog wiederum ist, könnt ihr mal gucken, auch wieder Thema Minstrel-Shows, Blackfacing. Gollywog ist so eine Puppe, die so der Stereotyp eines übersteigerten Schwarzen ist. Der sieht im Prinzip so ein bisschen aus wie die geblackfaceden Minstrel-Darsteller, hat so eine riesen Afro-Haarpracht und so große Augen und so diesen rot geschminkten Mund. Ein Gollywog, also da gibt's, das basiert auf einem britischen Kinderbuch von 1895. Genau, ja. Also Gollywog's Cakewalk, der Name macht uns klar, Debussy wusste, also nimmt ganz klar Bezug zu seinen Racks. Und was er dann macht, ist lustigerweise Folgendes. Ich deletiere mal wieder.
Ah.
Und dann? Jetzt haben wir schon eigentlich alles von Kurt Weill, ne?
Ja.
So, da, ah, genau, und dann. So, was ist daran jetzt? Und immer so weiter. Ich kann es eh nicht richtig spielen. Aber was ist daran interessant? Das hier. Er benutzt halt diesen Rhythmus. Ba 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 da ba ba da ga ga ga. Also einen ganz typischen Rhythmus, den hat er sich vom Ragtime geholt.
Ja. Genau.
Gab's
synkopische Anordnung quasi in der Melodieführung.
Ja. Genau. Also was allerdings, wo man sagen muss, das ist gegen alles, was Scott Joplin komponiert hat, wahnsinnig plump.
Ja.
Und simpel, aber daran sieht man auch mal, wie lang das dann gebraucht hat.
Ja.
Bis quasi dieses rhythmische Erbe dann überhaupt so seinen Weg findet. Ja. Zu jemand wie Debussy, der wahrscheinlich völlig überfordert war mit so einem Ragtime.
Ja.
Und das klang für ihn vielleicht auch total merkwürdig. Aber das ist quasi so ein Baustein, der dann zum Jazz und Blues und dieser ganzen Musik führt.
Ja, ich würde ja, genau, und was ich ja vorhin meinte, ich würde ja sogar sagen, dass genau die Synkopen es letztlich sind, die das Potenzial bieten, überhaupt noch mehr in die Individualität reinzuentwickeln. Du hast ja auch einfach mehr Zählzeiten zur Verfügung, um die du dich kümmern kannst. Mhm. Also es gibt auf einmal sind alle Achtel, manchmal sogar Sechzehntel gleich viel wert. Die können alle bearbeitet werden. Achteltriolen, Sechzehnteltriolen, so. Ne? Genau. Auf einmal ist das alles wichtig. So, das führt in der fortlaufenden Entwicklung des Jazz natürlich dazu, dass das auch genutzt wird für so eine für so einen persönlichen Stil, sowohl in der Komposition als auch in der Begleitung, in der Improvisation und so. Da, das wird von allen genutzt, um da seine ganz eigene Sprache zu entwickeln. Und deswegen ist die Synkope eigentlich, macht die mehr Möglichkeiten auf, natürlich.
Absolut.
Für viele.
Ja, auch individuelle Phrasierung und so, jeder hat seinen eigenen Style.
Ja, es geht alles, ohne die Synkope geht es nicht. Ja. Und genau, so wie wir Popmusik heute hören, ist es für uns halt mittlerweile vollkommen normal, wenn du jetzt irgendwie Armin Laschet wird Kanzler spielst. Oder ja. Wie sieht das? Ja. Da haben wir eine Triole drin. Ne? Also,
genau.
Oder, weiß nicht, Police, ist es ja einfach voll von Synkopen. Also sowohl die Strophen als auch die Refrains eigentlich. Ja. Was ist das beste Beispiel? Message in a Bottle.
Und kann jeder singen?
Kann jeder singen, genau. Jeder kann mitsingen. Kann man so grölen sogar. Ja. Das ist eigentlich ja stadiontauglich mittlerweile. Ja, ja. So beide Songs, die beide genannten Songs jetzt sind mittlerweile, sind diese Synkopen im Stadion angekommen.
Pyrotechnik. Ja. Ja, aber das ist total interessant. Kannst du uns nochmal vielleicht irgendwas ein deutsches Volkslied nochmal synkopiert spielen? Als kleinen Rausschmeißer. Alle meine Entchen.
Okay.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ja, guck mal.
Da geht was.
Diese Kuppe macht's möglich.
Ja, klingt einfach gleich viel individueller, meine Entchen.
Ja, okay.
Ganz klar.
Haben wir noch was zu sagen?
Nee, ne?
Ja,
okay. Durch.
Dann bye bye und bis nächstes Mal.
Ciao, ciao, wenn es wieder heißt. Tschüss. Ne?